Rüdiger. Ich fange mal an. Wir sind ja in einer großen Serie von schwäbischen Witzen. Klaus, willst du noch kurz? Also. Ein Mann trifft seinen Kumpel, der sieht völlig fertig aus. Ich muss den ablesen, sonst kriege ich ihn nicht zusammen. Also nicht auf Schwäbisch. Was ist denn los mit dir? Meine Mutter ist gestorben. Das tut mir aber leid. Sie war doch immer so gesund. Was ist denn passiert? Sie wollte gestern Abend Bratkartoffeln zum Abendessen machen. Und beim Krombierer holen, also Kartoffeln holen, ist der Kellertrepp nachgehakelt, hat sich x-mal überschlagen, alle Beine und das Knack gebrochen und alles war voller Blut. Alles. Ja, um Gottes Willen, was hat er noch gemacht? Grieß'te Spätzle. Also es gibt ein paar Übersetzer im Raum, ihr müsst die finden, dann. Also, ich möchte heute über Strecke dich aussprechen. Kurze Erklärung. Den jungen Mann, den ihr hier seht, so dein Beckham ist nicht so wichtig. Das war in der Anfang seiner NFL-Karriere, der hat dort den Fang des Jahres 2014 gemacht, wo sich alle überschlagen hatten, alle Kommentatoren, weil der im Rückwärtsspringen und Fallen, also in der Haltung, also der wird sich noch ein bisschen weiter biegen, diesen Ball mit einer Hand und ein paar Fingerspitzen gefangen hat, irgendwie auf dem Boden aufkam und einen Touchdown gemacht hat und danach ging seine Karriere steil nach oben. Genau, also es geht um dieses Thema, strecke dich aus. Und ich möchte mit uns gemeinsam in der Bibel Philippa lesen, Hintergrund zu dem Brief, den hat Paulus geschrieben, er schreibt an die Gemeinde in Philippi. Er selber sitzt im Gefängnis, hat harte Zeiten, also harte Umstände um sich herum. Es gibt einige Leute, die ihn, also er schreibt es im ersten Brief so, einige verkündigen Christus mir zur Freude, andere zum Ärgernis. Also es gibt wohl Leute, die haben das, was Paulus selber gelebt und gepredigt hat, missbraucht für eigene Zwecke, zu ihrem eigenen Vorteil. Und er sitzt im Gefängnis und kann offensichtlich nichts dagegen tun. Also manchmal ist es im Leben so, dass die Umstände, die um einen herum passieren und sich ereignen, so sind, dass man keinen Einfluss darauf hat. Und Paulus sagt, egal ob ihm zur Freude oder zum Ärgernis, Hauptsache Jesus ist im Gespräch. So, da merken wir etwas von seinem Herzschlag. Und dieser Brief, den er im Gefängnis schreibt, der ist bekannt als der Brief der Freude. Und ich möchte mit uns heute das dritte Kapitel lesen. Also Philipper 3, 1 bis 21. Da schreibt Paulus, vor allem, liebe Geschwister, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Was ich euch im Folgenden schreibe, sind Dinge, die ich euch schon früher gesagt habe. Mir macht es nichts aus, mich zu wiederholen. Und euch gibt es eine umso größere Sicherheit im Glauben. Nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden. Nehmt euch in Acht vor den Unheilstiftern. Nehmt euch in Acht vor denen, die letztlich nicht beschnitten, nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Paulus fängt hier an und er schreibt nochmal darüber, über die Freude. Und dann macht er ganz viele Achtung. Nehmt euch in Acht. Und er kommt immer wieder auf einen Punkt. Nehmt euch in Acht vor Menschen, die versuchen, euch eine äußere Bestätigung als Sicherheit zu bieten. Also damals war es Beschneidung. Also wer beschnitten war, das waren die wahren Gläubigen. So ist jetzt heute in unserem Kulturkreis nicht so üblich. Aber es ist dasselbe Prinzip. So, es geht nicht mehr um 2 Zentimeter Haut, aber um, wenn du dies und dies tust, dann bist du. Wenn du genügend Bibel liest, wenn du dich genügend freust, wenn du das oder jenes tust, dann. Und der Versuch ist immer, eine äußere Sicherheit einzufordern über etwas, was Gott im Inneren tut, nämlich Beziehung schenken. So. Und Paulus spricht hier davon, dass wir darauf achten sollen, nicht in diese Masche zu geraten, weil, ich finde zwei Dinge echt interessant. Zum einen sagt er hier, nehmt euch in Acht vor denen, die nicht beschneiden, sondern verstümmeln. Also er sagt, das ist so eine neue Übersetzung. An anderer Stelle sagt er, dann sollen sie sich selber verstümmeln. Also er ist da super deutlich. So, damals ging es darum, wer beschnitten war, der war Teil des Volkes Gottes. Wer verstümmelt war, der war ausgeschlossen von dem Segen Gottes. So, und es gibt wenig Punkte, wo Paulus so deutlich ist, wie auch bei diesem Thema, wo es darum geht, es geht um die Beziehung, nicht um eine Form. Und dann sagt er etwas ganz Spannendes und ich finde Bemerkenswertes. Er fängt an ab Vers 4. Also er sagt das, ab Vers 4 fängt er an aufzuzählen, was er alles hätte. Aber in Vers 3 erklärt er das. Denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unsere Vorrechte und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Irgendwie hat er das Vertrauen zu sich selbst und zu seiner Leistung, dass er es hinbekommt, verloren. Macht das für euch Sinn? Noch nicht? Sehr gut, Heidi. Schau, wenn Paulus über die Ewigkeit und das Leben mit Gott nachdenkt, dann vertraut er nicht auf das, was er alles kann, und er kann eine Menge. Wir lesen mal weiter. Ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte, und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Was ich wirklich spannend finde, dass Paulus hier aufzählt und er bringt seine ganze Vorzüge her und sagt, da komme ich her, beste Abstammung, tadellos. Hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Also am Ende vergleicht er sich ja. Und es wird ja oft gesagt, Vergleichen bringt keine Punkte. Ich glaube, manchmal ist Vergleichen auch hilfreich. Wenn man es richtig tut. Wann ist Vergleichen hilfreich? Ich glaube, was Paulus hier macht, er vergleicht sich mit anderen und er sagt, wisst ihr, wenn es um das geht, was euch so wichtig zu sein scheint, äußere Formen, die richtige Gerechtigkeit, die richtigen Formen einzuhalten, macht dies, das und jenes. Und er sagt, hab ich alles. Aber es interessiert mich nicht mehr. Weil es nicht das ist, um was es im Kern geht. Und dann spricht er zu denen und sagt, komm, wenn ihr uns messen wollt, lass uns messen. Ich werde besser abschneiden. Ja, er weiß halt, was er getan hat. Er weiß, dass er gut war in diesen Dingen. Schau, ich glaube, wenn wir alle Vergleiche, also wenn wir uns vergleichen wollen, damit wir besser dastehen, ist das Quatsch. Wenn wir aber alle Vergleiche weglassen, kann es passieren, dass wir uns auch unsere Vorbilder berauben. Schau, es gibt Leute, die sind in einigen Bereichen deutlich besser als ich. Und wenn ich mich mit denen vergleiche, dann nicht, damit ich mich schlecht fühle, sondern damit ich weiß, wo ich hin will und von wem ich lernen will. und wenn ich mich von jedem Vergleich abschneide, dann tue ich das doch vielleicht auch nur deshalb, dass, damit es nichts Unbequemes in meinem Leben gibt. Ich vergleiche mich mit niemandem, dann gibt es nichts, was mich herausfordert. Aber kann es sein, dass Paulus genau das hier mit anspricht? Wir wollen nichts, was uns herausfordert, weil es uns attackieren könnte? Weil wir schlecht abschneiden könnten? Und wenn wir schlecht abschneiden, weil wir Dinge falsch gemacht haben, ja, und dann? Ja, solange meine Hoffnung nur auf mir und meinem Handeln und meinem Gutsein beruht, vergleich dich besser nicht. Dann vergleich dich wirklich besser nicht. Weil es könnte dich in eine tiefe Krise stürzen. Aber wenn es darum nicht geht, um unser Vertrauen in uns selbst und in unsere Gerechtigkeit, sondern wenn es darum geht, dass wir einen Erlöser haben, der Jesus heißt und der uns annimmt, weil er uns liebt und weil er alles bezahlt hat und weil er gut ist, dann komme ich mit mir selbst und meinem Versagen auch klar. Und dann kann ich Leute anschauen, die offensichtlich weiter sind und kann sagen, da ist jemand, von dem ich lernen will und wo ich hin möchte. Schau, ich will dir nicht sagen, wenn ich sage, Paulus hatte kein Vertrauen in sich selbst, meine ich damit nicht, dass er nicht wusste, wer er war. Paulus wusste, wer er war und er wusste, was er getan hat und er wusste, dass er in dem tadellos war. Aber er hatte eine andere Perspektive, nämlich die Ewigkeitsperspektive und in dem Vergleich mit Gott, der vollkommen ist, war ihm sofort bewusst, dass alles, was er vorzuweisen hat, am Ende nicht reicht. Und deshalb war er sich bewusst, dass er ein Geschenk von Gnade brauchte. Es ist also nicht etwa so, Vers 12, dass ich das alles schon erreicht hätte oder schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Das finde ich wirklich spannend. Paulus sagt hier, er vergisst, was dort hinten ist. Und es gibt Bereiche in meinem Leben, wo, also da steht mir direkt Versagen vor Augen, wo ich denke, das würde ich auch ganz gerne und ganz schnell vergessen wollen, weil ich komme da einfach blöd weg. Ich habe Dinge gemacht, die falsch waren und falsch sind. Das würde ich wirklich gerne vergessen. Aber Paulus, als er von seiner Vergangenheit spricht, da spricht er von all seinen Siegen, von all dem, was er richtig gemacht hat, von all dem, was das Gesetz fordert und wo er als frommer Jude auf dem Thron stand, wo er alles hatte an äußerer Frömmigkeit, alles richtig gemacht hatte. Und er sagt, er vergisst das, was dort hinten ist. Auch an Erfolgen, um sich auf das auszustrecken, was vor ihm liegt. Und was liegt vor ihm? Beziehung mit Jesus, Gnade und Ewigkeit. Und dahin geht irgendwie sein ganzes Denken. Ich habe uns Zeilen mitgebracht. Also es ist nicht allzu lang. Es könnte auch länger sein, aber ich glaube, wir können uns das vorstellen. Also stell dir mal vor, hier ist ein Anfang, ich habe ihn markiert. Und in die andere Richtung ist es endlos. Ewigkeit. Und was wir hier auf Erde haben, ist so viel. Seht ihr dort hinten die zwei Striche? Da sind zwei Striche drauf. Kindheit und Jugend, wo wir alles Mögliche erlebt haben, wo wir geprägt wurden, im Guten wie im Schlechten, wo wir Werte mitbekommen haben, manchmal auch Unwerte, wo wir Dinge erreicht haben und wo wir verletzt wurden. Und dann haben wir nochmal so 40 Jahre, wo wir arbeiten gehen, wo wir versuchen, was zu erreichen, wo wir viel Zeit und Mühe in alles Mögliche investieren, damit wir hier hinten am Ende das Leben genießen können, nochmal reisen können, uns zur Ruhe setzen, einen Porsche kaufen und das Geld, was wir hier verdient haben, so ausgeben, dass auch noch ein bisschen was für die Kinder bleibt. Ach, ja. Was Paulus sagt, wo die Bibel relativ klar ist, dass all das, was wir hier tun, unsere Ewigkeit beeinflusst. Und dass unsere Ewigkeit ewig ist. Und dass die Dinge, die wir hier tun, dass wir die hier genießen. Dass da, wo ich mein Leben einsetze, um anderen zu dienen, dass mir in der Ewigkeit die nächsten 1000, 100.000 Jahre gedient wird. Dass wo ich hier nicht in meiner Verletzung bleibe, sondern vergebe, dass ich hier und hier von ewiger Vergebung umgeben bin. Dass da, ja, halt die Ewigkeit fest. Schau, Paulus, er spricht über diesen Punkt, wo es in die Ewigkeit hinübergeht. Und dass sein Ziel, was er verfolgt, hier liegt. Und dass auf einmal die Dinge, wie wir Situationen im Leben bewerten, so unterschiedlich erscheinen. Ich müsste sagen, heute sind Klaus' Eltern da. Der Klaus kriegt, also ich muss ihm die Füße waschen und den Kopf. Ich hatte ihm gesagt, wenn ihr mal wieder hier seid, meld bitte deine Eltern an. Ich würde euch wirklich gerne zum Predigen hier haben. Weil es gibt einen Punkt, da seid ihr mir echt Vorbilder. Du bist Rentner. Genau. Also auf jeden Fall hast du die 65 Jahre überschritten. Bist zeitlos. Man sieht es dir nicht an. Und bist viel in der Welt unterwegs, um mit Reich Gottes zu bauen. Andere Länder, andere Kulturen, man muss sich einstellen, essen, was man nicht essen will, aus Achtung vor dem, wer einem da was serviert, nicht aus Achtung vor dem, was einem serviert wird. Da gibt es viel zu sagen. Aber die Perspektive ist nicht ich und meine 20 Jahre. Die Perspektive ist, ich habe eine Ewigkeit. Und das, was ich hier einsetze, was ich hier investiere, es gibt einen Lohn für das. Es ist nicht nur so, dass wir durch Gnade errettet sind und in den Himmel kommen. Das ist wahr. Aber wir können nichts dafür, dass wir in den Himmel kommen. Das ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Aber für das wir uns, also und darüber hinaus, werden wir noch belohnt. Für alles, was wir um seinetwillen tun. Wo wir unser Leben einsetzen, in dieser Zeit, um seinetwillen. Da wird er uns erhöhen für alle Zeit. So wie Jesus, der sein Leben ganz gegeben hat und uns ein Vorbild geworden ist, erhöht wurde auf den höchsten Ehrenplatz. Warum? Weil er der Größte war, der gedient hat. Da ist der Herzschlag. Da ist der Herzschlag. Ich will Anteil haben an dem Preis, an dem, zu dem Gott uns berufen hat. Und dann heißt es doch, von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Folgt alle meinem Beispiel, Geschwister, und richtet euch auch an denen aus, deren Leben dem Vorbild entspricht, das ihr an uns habt. Denn von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen. Weißt du, es gibt so Zeiten, da ist es leicht, Gott zu folgen. Es gibt eine Dynamik, die Dinge laufen, das Leben ist gut zu uns, wir sind umgeben von Menschen, die uns unterstützen, die uns anfeuern, die uns verstehen. Wir haben Erfolg, da ist ein Segen von Gott drauf und ich glaube an diesen Kreislauf. Den hat Gott geschenkt. Aber es gibt manchmal Dinge im Leben, da teilt das Leben aus. Paulus sitzt im Gefängnis. Gott, ich habe mein Leben aufgegeben. Und jetzt sitze ich hier und werde vielleicht so enden? Das ist nicht fair. Schiffbruch habe ich mit mir machen lassen. Steinigung um deinetwillen. Aber das, es gibt ein Genug. Aber nichts davon konnte ihn erschüttern. Paulus hat nicht aufgezählt und sagte, das und das war ungerecht. Das und das ist mir zugefügt worden. Er hat die äußeren Umstände nicht als Rechtfertigung für innere Schwachheit genommen. Darf ich das nochmal sagen? Paulus hat nicht äußere Umstände für innere Schwachheiten genommen. Das war sein Geheimnis. nach dem sollen wir uns ausrichten. Mit solchen Menschen sollten wir uns vergleichen. Also, ist nicht schön für mich, wenn ich das mache, aber da kommt eine Kraft her. Schau, es gibt Dinge, da bin ich schnell dabei. Also ich, ja, das war ein blöder Moment. Da habe ich so reagiert, weil ich war angespannt, ich hatte wenig Schlaf, ich hatte Sorgen, es war finanziell eng, dann hat der Nächste noch das und das gemacht, dann musste ich. Ich nutze äußere Umstände, um zu erklären, warum ich innerlich schwach bin. Paulus ist hier anders unterwegs. Wir werden nichts, was wir erreicht haben, aufgeben. Die Freude, die ich in Jesus hatte, die bleibt. Und zwar unabhängig von dem, wie die Umstände sind. Dass ich gerecht bin, hat erstmal nichts mit meinem Handeln zu tun, sondern mit seiner Güte. Aber dass ich gerecht und gut handle, hat damit zu tun, wer ich in ihm bin. Und ich werde davon nicht ablassen. Und ich werde meine Feinde segnen, auch wenn sie gekommen sind, um mir Schaden zuzufügen. Das ist, was Paulus sagt. Das ist der Maßstab, zu dem er uns heben will. Und da fordert er uns heraus, es ihm gleich zu tun, seinem Vorbild zu folgen und uns an dem Vorbild von Menschen, die das auch tun, auszurichten. Und dann gibt es einen Punkt, wo er traurig wird. Vers 18. Viele leben nämlich ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und sie enden im Verderben. Und ihr Lieben, Paulus redet hier zu einer Gemeinde und zu den Leuten in der Gemeinde. Er meint damit nicht irgendwelche Leute, die mit Gott nichts zu tun haben. Er meint Leute in unserer Mitte. Er meint Leute, die Jesus kennen und kennengelernt haben. Und er spricht davon, sie sind Feinde des Kreuzes Christi und sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Ihr Gott sind ihre eigenen Begierden. Ich glaube, es ist Luther, der übersetzt, ihr Gott ist ihr eigener Bauch. Das, wonach sie Hunger haben. Und am Ende geht es um diese Dinge. Mein Wohlbefinden, meine Altersabsicherung, mein Porsche 911 GT2 RS. Meine Stielkettensäge MS VW 661. Beispiel für Frauen. Maybelline Jade. Bestellnummer 4568732. Dunkelbraun. Genau. Ihr Lieben, was Paulus hier sagt, ist Folgendes. Nach was hunger ich? Nach was hunger ich? Noch 8 Tage. Ihr Lieben, ich möchte einen Punkt noch mal kurz rausgreifen. Vers 18. Viele, sagt Paulus, leben nämlich ganz anders. Ich glaube, das ist der Test für mich und wahrscheinlich auch für dich. Es ist nicht, was du sagst. Es ist, was du tust. Es ist nicht, was du sagst, was dir wichtig ist. Wichtig ist das, was du tust. Das ist brutal hart. Das ist ehrlich. Hier geht es nicht um Verdammnis oder sich irgendwas durch Leistung, sich selber zu erlösen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum zu sagen, wenn ich in Übereinklang kommen will mit dem, was Gott für mein Leben hat, dann zählt am Ende nicht das, was ich alles erzähle, was ich gerne machen würde, sondern am Ende zählt mein Schritt. Und wenn der sich nicht ausdrückt, dann sehe ich hier kein Investment für das, wo ich hier belohnt werde. Das ist, was Paulus hier sagt. Es geht nicht darum, wie viel wir erzählen. Am Ende zählt, wofür wir leben. Und ich möchte uns kurz eine Minute geben. Und die Frage ist nicht, was willst du nächste Woche tun? Sondern ich will dich so direkt fragen, was du letzte Woche getan hast, beeinflusst deine Ewigkeit? Was du letzte Woche getan hast, beeinflusst deine Ewigkeit? Und wie? Und dann warte ich kurz eine Minute, komme ich zum Schluss. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihm seinem eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Schau, es geht nicht darum, sich mehr anzustrengen. Es geht nicht darum, sich härter zu mühen. Am Ende müssen wir an den Punkt kommen, wo wir sagen, all unser Bemühen, gut zu sein, wird nicht fruchten und wird keine Punkte bringen. Und zwar nicht, weil wir es nicht probiert haben, sondern weil wir es probiert haben und gemerkt haben, ich greife trotzdem zu kurz. Ich strecke mich aus, aber es reicht nicht. Ich kann weder mich erlösen, noch die Umstände. Ich brauche jemand, der größer ist und der mir sowohl Gnade zuspricht für mein Vergehen, als auch Gnade für mein Sein. Und der Gnade hat, mein Innerstes zu verwandeln, weil ich habe das nicht. Ich bin gefangen in meiner Prägung. Ich bin gefangen in meinen Begrenzungen und Verletzungen. Und ich brauche ihn, der keine Begrenzung hat. Ich brauche ihn, der heil ist und der heil macht. Ich brauche ihn, der alles neu gestaltet. Da ist die Hoffnung, die er hat. Nicht in sich, sondern in ihn und in seine Kraft und in sein Verwandeln. Ihr Lieben, ihr möchtet schließen. Danke, Lydia. Ich strecke mich aus. Nicht um mehr zu erreichen, sondern um mich mehr an ihm festzuhalten. Mehr ihm zu vertrauen. Mehr von ihm verwandelt zu werden. Wenn ich Hoffnung habe, dann durch ihn. Und ich glaube, das ist genau das, was wir alle brauchen und was er gerne gibt. Und ich möchte das heute so machen, ich würde gerne beten für uns alle. Und wer im Anschluss noch gebeten möchte, weil er ein spezielles Anliegen hat, wo er auf ein Eingreifen Gottes hofft und wartet, dann wollen wir gerne beten. Ob das eine herausfordernde Situation ist, ob das eine Krankheit ist, ob das irgendwas Bedrückendes ist. Gott liebt es, Wunder zu schenken. Gott liebt es, wirklich Wunder und Durchbrüche zu schenken. Und wir wollen da uns Zeit nehmen, gerne mit dir beten. Wenn du heute hier bist und sagst, diesen Jesus, von dem du erzählt hast und der so viel Interesse an meinem Leben hat, ich habe auch Interesse an ihm und habe vielleicht noch ein paar Fragen, weil ich nicht verstehe, was es heißt, mit Gott zu leben. Komm doch einfach zu mir, kurz im Anschluss, ich sitze hier vorne, können wir nochmal reden und beten. Aber über all dem würde ich gerne beten, dass wir nicht von unseren Umständen bestimmt sind, sondern dass das, was Jesus in uns angefangen hat, dass das lebt, und zwar kraftvoll. Und wenn du möchtest, steh doch kurz auf. Ich würde kurz beten. Und ich würde das so machen. Ich bete einfach vor das, was ich denke. Und wenn du am Schluss denkst, das ist auch dein Gebet, dann bestätige das doch ein lautes Amen. Danke, Jesus. Dass am Ende von uns selbst der Anfang von dir ist. Und dass wir nicht begrenzt sind in diesen 80 Jahren, die wir hier haben, sondern dass wir ewig sind. Und dass wir dazu bestimmt sind, die Ewigkeit in Freude mit dir zu verbringen. Und dass du selbst mitfeierst, was wir hier in diesen 80 Jahren, die wir haben, an Siegen mit dir haben, wo wir dich widerspiegeln, wo wir Freude haben in schwierigen Umständen, wo wir Hoffnung haben, wo es hoffnungslos scheint, wo wir vergeben können, wo es hart ist, wo wir aufeinander zugehen, wo Falsches gesprochen wird, wo wir hingehen, obwohl wir abgelehnt werden. Danke, dass all diese Dinge Ewigkeitswert haben. Und ich will mich ausstrecken nach mehr von dir. Und ich will dir bekennen, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffe. Und dass egal, was ich vorzuweisen habe, im Vergleich mit dir, das ist nicht gut genug. Aber du bist mehr als gut genug für mich. In dir ist alles. Und in dir wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und da, wo du bist, da ist Leben. Und wenn du kommst, da sprichst du Leben. Auch in das Schwierige und Tote meines Lebens. Und ich lade dich ein, Jesus, ich will mehr von dir. Und ich will mich ausstrecken, dich mehr kennenzulernen und Anteil an dir zu haben. Amen. Amen. Herzliche Einladung. Draußen gibt's bestimmt ein leckeres Essen und eine Liste, wo man auch lecker Essen machen kann. Wenn jemand noch Gebet möchte, dann sind hier vorne, wie immer, Leute, die gerne für dich beten, wenn du ein spezielles Anliegen hast oder dich was angesprochen hat. Ansonsten, schönen Sonntag, genießt es.